Gemeinde, hier vor Ort und in der Zoom-Diaspora. Ich hoffe, ihr fühlt euch nur räumlich auseinandergezogen. Das heißt ja Diaspora, versprengt in der Zerstreuung. Aber wir sind hoffentlich mit unseren Herzen konzentriert darauf, auf das, was wir eben miteinander gesungen haben. Das ist so eine Sache mit Brille und Maske. Wir haben unseren Herrn Jesus Christus besungen. Siegreicher Herr, Jesus, der Erlöser. Und wir kommen auch vor. Immanuel, Gott ist mit uns. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Wochen, haben wir nachgedacht über zwei kürzere Stellen aus dem Hebräerbrief, wo wir unseren Herrn Jesus als siegreichen Herrn sahen. Einer, der wie kein anderer über diese Erde ging und siegreich in Gottes ewigem Himmel, in Gottes ewigem Reich aufgenommen wurde, weil er eine Erlösungstat für uns vollbracht hat. Das ist eine Stelle in Hebräer 10, die positiver nicht sein konnte. Und trotzdem zeigt uns auch der Hebräerbrief, wie viele andere Stellen im Neuen Testament, dass unser Herr zugleich eben auch als der leidende Gottesknecht uns in Erinnerung bleiben soll. Nicht umsonst haben wir diese Zeichen seiner Erniedrigung, seiner Hingabe auch heute Morgen wieder vor uns. Mich hat das sehr beeindruckt, vor allen Dingen deshalb, weil dieses Immanuel, Gott mit uns, das wir vorkommen, bei diesen beiden Textstellen, wenn ihr euch vielleicht erinnert, auch vorkam. Wir bleiben, wie man so schön sagt heute, nicht außen vor, sondern werden mit erwähnt. Wir werden mit in diesen Siegeszug einbezogen. Das kann uns vielleicht auch heute Morgen wieder neu erfreuen, dankbar machen. Auch wenn wir nur wenige sind heute Morgen und dieses mit uns, dieses uns vielleicht ein bisschen als spärlich empfinden, weil wir eine kleine Gemeinschaft sind. Und dennoch dürfen wir dieses evangelistische Wir-Gefühl haben, dass er mit uns ist. Vielleicht geht es euch auch ähnlich, ich habe gerade in diesem Jahr ganz neu den Blick auf die Person unseres Herrn Jesus Christus neu schätzen gelernt und habe das auch in den Beschäftigungen für meine Predigten auch einfließen lassen. Es ist einfach tröstlich, gerade in unserer Zeit immer wieder auf unseren Herrn zu schauen. Natürlich kann man auch bestimmte Gedankengänge, Auseinandersetzungen, Positionen aus den Briefen, auch aus dem Alten Testament, auch aus den Psalmen, natürlich als Trost auf sich wirken lassen. Letzten Sonntag hat Felix uns einen wichtigen Psalm ausgelegt. Aber die Person unseres Herrn ist immer wieder neu, auch eine Quelle des Trostes, ihn anzuschauen. Jesus, Erlöser, ewiger Herr, Immanuel, Gott ist mit uns. Ich möchte das auch heute Morgen mit euch gerne anhand eines Textes durchsprechen. Ein Text, den ihr vielleicht auch vor einigen Tagen oder gut anderthalb Wochen gelesen habt. Es ist ein Text, der mich aus der offiziellen Bibellese auch neu angesprochen hat. Damals, vor etwa anderthalb Wochen, ging allmählich die Betrachtung einiger Kapitel aus dem Johannesevangelium zu Ende. Und daraus möchte ich heute Morgen das schöne Bild von unserem Herrn als Hirte und Tür herausgreifen, aus Johannes 10. Ich lese die Verse von 1 bis 15 aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums. Da sagt Jesus: Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Liebe Schwestern und Brüder, ich appelliere einmal an euer historisches Gedächtnis. Vielleicht gibt es ja einige unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich persönlich daran erinnern, oder einige, die sich in Geschichte gut auskennen, in der Geschichte der Bundesrepublik. Wer verbindet irgendeine Idee, irgendeine Antwort, wenn ich frage, was war denn am 26. Juni 1963? 26.06.1963, mit großer Sicherheit wird es nächstes Jahr im Sommer um diese Zeit entsprechend gewürdigt, in den Zeitungen, im Fernsehen. Da gab es in Berlin ein wichtiges Ereignis, der Besuch von John F. Kennedy. War ja klar, die Mauer in Berlin war ja mittlerweile zum Alltag geworden. Und John F. Kennedy hält seine berühmte Rede vor dem Schöneberger Rathaus. Und das Allerberühmteste, was in diesem Satz vorkam, war natürlich dieser Satz: Ich bin ein Berliner. Auch so ein Ich-Bin-Satz. Ich habe gestern nochmal bei Wikipedia nachgeschaut. Dieser Satz ist offensichtlich so berühmt, dass nicht nur die Bilder in die Archive eingegangen sind, sondern dass gerade dieser Satz und natürlich auch die ganze Rede mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Und man kann bei Wikipedia sogar nachlesen, mit welchen Mikrofonen, von welcher Firma diese Rede aufgenommen worden ist. Also absolut Kult, würden unsere jungen Leute sagen. Sennheiser und Meyer, kann man nachlesen. Erstaunlich, was so ein Ich-Bin-Satz auslöst. Das war natürlich absolute Identifikation mit der Berliner Bevölkerung. Sie hatten vielleicht etwas anderes erwartet. Vielleicht eine politische Aussage, irgendeine allgemeine Aussage der Amerikaner zur Solidarität mit dem deutschen Volk. Aber dann kam diese ganz persönliche Mitteilung. Ich bin ein Berliner. Was sagt unser Herr? Er sagt, ich bin der gute Hirte. Die Leute, die ihm damals zuhörten, hatten vielleicht auch etwas anderes erwartet. Vielleicht auch eine politische Aussage, denn wir wissen ja aus anderen Zusammenhängen, dass die große Sehnsucht nach einer politischen Befreiung, vor allen Dingen Befreiung von der römischen Vorherrschaft, in vielen Herzen wach geblieben war. Und dann kommt dieser Jesus von Nazareth und sagt, ich bin der gute Hirte. Von Anfang an, wenn wir über diesen Satz und auch später über die Tür, diesem anderen Bild nachdenken, haben wir selbstverständlich im Ohr, was wir eben gehört haben, dass die Menschen, die ihm zuhörten, nicht verstanden, was er meinte. Schade eigentlich, denn das Prinzip, das er anwendet, ist, ich möchte sagen, genial, wenn ein Mensch, der so daherkommt und ein Bild benutzt, das alle kennen, sich anbietet und sagt, ich bin wie ein guter Hirte, dessen Funktion ihr eigentlich gut kennt. Das war ein Alltagsbild, genauso wie ein Jedermann, Berliner damals in Berlin, vorstellbar war, ein Alltagsbild, das jeder kannte. Und ein Bild, das zugleich auch ein gewisses Renommee hatte, nicht einfach nur zum Alltag gehörte, zum Bild, das jeder auch im Alltag nachvollziehen konnte. Vielleicht hatten viele Leute Schafe, die auf den Dienst eines Hirten angewiesen waren, sondern wie gesagt auch ein Renommee besaß, das wir zum Beispiel bei David wiederfinden. David war auch Hirte. Und was wird er? Aus dem Stand durch die Berufung, er wird König. Toll. Ein solches Bild verwendet unser Herr. Ein Bild, das jeder kennt. Und zugleich gibt es noch zwei weitere Merkmale, die er verwendet und die eigentlich dazu hätten dienen können, auch ihm Zuspruch zukommen zu lassen, sich ihm zu öffnen und zu sagen, okay, wenn er das so sagt, wollen wir ihm vertrauen. Das Zweite, er macht deutlich, was seine Adressaten, die ihn hören, von ihm zu erwarten haben. Nämlich, dass er vor den Schafen hergeht, dass er für die Schafe sorgt, sogar am Ende unseres Textes, dass er bereit ist, sein Leben herzugeben. Und das Dritte, er setzt sich ab von den falschen Hirten. In alten Übersetzungen steht manchmal dieses schöne alte Wort Mietling. Das heißt also jemand, der nur per Lohn die Schafe hütet, aber es nicht mit, wir würden heute sagen, mit Herzblut macht. Ist das nicht interessant, dass dieses typische Bild für unseren Herrn zu einer Einladung wird, ihm zu vertrauen? Ein Bild, das jeder kennt, die Versicherung, das Zweite, ich sorge für euch. Und das Dritte, verwechselt mich nicht mit den falschen Hirten. Deutlicher, umfassender kann eine Garantie, eine Zusage eigentlich nicht sein. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich darüber nachdenke, dass unser himmlischer Vater, unseren Herrn Jesus Christus, in eine Zeit auf diese Welt geschickt hat, die offensichtlich seine Zeit war. Das war der entsprechende Kairos, also der entsprechende passende Zeitpunkt, wo unser Herr über die Erde ging. Wenn wir uns überlegen, was würde unser Herr, ist ja ein kleines Gedankenexperiment, was würde er heute sagen, wenn heutzutage oder wenn in einer Umwelt, die wie wir heute voller Medien ist, Jesus ein Wort mit Ich bin von sich geben müsste oder wollte. Könnten wir uns einen Satz vorstellen mit Ich bin der beste Coach oder der gute Influencer oder ich bin der gute Manager merken wir, wie schal das in unseren Ohren und auch in unseren Herzen klingt, weil wir sofort wissen, solche Begriffe, und wir könnten viele andere verwenden, sind mittlerweile abgenutzt, sind besetzt, auch entsprechend mit kritischen Gedanken versehen. Wenn jemand so etwas heute postet, okay, er hat eine ganze Menge von Followern, das kann natürlich sein, aber er bekommt auch sofort vielleicht Gegenwind. Wie gut, dass unser Herr damit wenigstens nicht rechnen musste. Auch wenn, wie wir gelesen haben, auch durch die direkte Ansprache eine Nachfolge leider nicht garantiert war. Auch da, in seiner Situation, gab es leider noch das Missverständnis. Sonst hätten ja viel mehr Leute sich unserem Herrn angeschlossen. Wir können uns auch selbst testen, wenn wir heute etwa im Fernsehen uns ein TV-Video anschauen, irgendein Feature über einen Schafhirten, eine Schäferin. Auch da entsteht leicht ein Missverständnis, weil wir sehr schnell aufgrund der Bilder ein romantisches Gefühl entwickeln und sagen, wunderbar, die gute alte Zeit. Dass ein Schäfer Verantwortung trägt, dass er sich um kranke Tiere kümmern muss, dass er wilde Tiere unter Umständen auch abwehren muss, kommt uns vielleicht selten in den Sinn. Das sind vielleicht die Schattenseiten eines solchen Berufes. Ein Beruf, der den Experten und den absolut Engagierten natürlich verlangt. Und dann eben auch die Fürsorge notfalls für das einzelne Tier. Unser Herr macht an einer anderen Stelle deutlich, dass er notfalls sich um das einzelne Tier kümmert und die 99 anderen Schafe dann für eine kurze Zeit alleine lässt. Das riskiert er für den Einzelnen. Und dann eben die Gefahr, missverstanden zu werden als Mietling oder als der, der sich nur bereichern will. Ich glaube, eine solche Ansprache ist nicht umsonst, weil vielleicht auch unser Herr merkte, wie vorbehaltlich immer noch die Reaktion seiner Zuhörer war. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr wissen. Wir verstehen das nicht. Wie meinst du das? Dass eine solche Ansprache eine Ergänzung benötigt. Und deshalb, glaube ich, greift unser Herr zu einem zweiten Bild, zu diesem Bild von der Tür. Eine wunderbare Ergänzung. Auch deshalb, weil dieses Bild ja eigentlich ganz stimmig ist, gehört mit zu dem großen Komplex Behausung der Schafe. Und jetzt sehen wir eine erstaunliche Kombination. Dieses Bild von der Tür, das das Bild des Hirten ergänzt, ist auf der einen Seite ein ganz beiläufiges Bild und zweitens etwas sehr Notwendiges. Wer nimmt schon eine Tür bewusst wahr? Den Hirten, den muss man bewusst wahrnehmen. Der Hirte geht ja, wie Jesus sagt, voraus. Er muss sich notfalls kümmern. Er muss wilde Tiere abwehren. Den nimmt man wahr. Eine herausragende Figur, eine herausragende Funktion. Nehmen wir immer die Tür wahr? Ist es nicht vielmehr so, dass wir vielmehr die Räume erreichen wollen, die hinter der Tür liegen? Erst wenn wir viele Male durch deine Tür gegangen sind, dann wissen wir, aha, ja, diese Tür war blau oder grün. Manche Türen in alten Schlössern oder überhaupt in alten Gebäuden sind verziert. Vielleicht, um deutlich zu machen, vernachlässigt nicht auch dieses Möbelstück. Auch das verdient unsere Beachtung. Nicht nur das Zimmer, das dahinter liegt. Nehmen wir Jesus wahr? Die Frage zeigt sich hier schon am Horizont dessen, was er hier sagt. Wir haben eben gesagt, die Notwendigkeit ist das Zweite, das Wichtige. Es ist schon entscheidend und notwendig, dass das Schaf, wenn es von der Weide kommt, durch die richtige Tür geht. In einem falschen Raum angekommen zu sein, kann verheerend sein, vor allen Dingen für ein orientierungsloses Tier. Wir können als Menschen nachfragen. Wir können fragen, wenn wir in irgendein öffentliches Gebäude gehen, wo ist hier die Passabteilung oder wo finde ich hier die Steuerabteilung? Wo finde ich hier Auskunft im Hinblick auf Rentenangelegenheiten? Ein Schaf kann das nicht. Deshalb zugleich notwendig, dass ich durch die richtige Türe gehe. Für ein Schaf wirkt so etwas, die Psychologen würden sagen, wie ein bedingter Reflex. Das ist eingeübt. Man muss nicht mehr groß nachdenken. Das Schaf folgt einem eigentlich ganz irrationalen Impuls, weil es den Weg eingeübt hat. Eine interessante Kombination. Auf der einen Seite scheinbare Bedeutungslosigkeit, wer achtet schon auf die Tür? Und auf der anderen Seite diese absolute Notwendigkeit, wenn ich da nicht durchgehe, dann verirre ich mich. Was für ein Bild und was für eine Ergänzung zum Bild vom Hirten. Merken wir, so wie der Hirte im Vordergrund steht, so nimmt unser Herr sich bei diesem Bild, man könnte sagen, etwas zurück. Es erinnert mich an die beiden Stellen aus dem Hebräerbrief. Auf der einen Seite der siegreiche Herr, Jesus, der Erlöser, der im Himmel ankommt, aufgenommen wird vom Vater, weil er die Mission als Gottes Sohn erfüllt hat. Und auf der anderen Seite der Gottesknecht, der Leidende, der sich hingab und für die Seinen die Schuld trug, wie ein Lamm, wie selber ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Ob Jesus hier im Bild vom Hirten und im Bild von der Tür etwas Ähnliches im Sinn hatte? Wer Jesus richtig, das heißt also vollständig zugehört hat, der musste spätestens an dieser Stelle denken, diesem Jesus, dem geht es, wenn er dieses Bild von der eigentlich unscheinbaren Tür ergänzt zum Bild vom Hirten, dem geht es wirklich nicht um die Macht, dem geht es nicht um den eigenen Vorteil, nicht um irgendeine Verführung, sondern um eine allseitige Fürsorge für die Menschen, die sich ihm anvertrauen. Ich möchte euch, um das noch ein bisschen zu illustrieren, mit hineinnehmen in eine Geschichte von Franz Kafka, eine Geschichte, die im Jahre 1914 entstanden ist, in einer Zeit, in der in Europa politisch und auch gesellschaftlich manches zu Ende ging. Viele Wissenschaftler sagen, da ging das späte 19. Jahrhundert zu Ende. Da zerbrachen alte Staatsformen 1914 Vorabend des Ersten Weltkriegs. Die Sehnsucht nach einer Orientierung, die Sehnsucht nach Orientierung auch von Politikern und von Menschen, die in der Öffentlichkeit etwas zu sagen haben, auf das man sich verlassen kann, war auch in dieser Zeit außerordentlich groß. Davon künden viele dichterische Werke. Und Kafka, einer der bekanntesten und besten unserer Autoren, hat einen Text geschrieben, den nennt er Vor dem Gesetz, und beschreibt einen Menschen, der auch auf der Suche ist, der vielleicht auch nach einem Hirten sucht, nach einer Orientierung. Hier ist es nicht eine Person, sondern das Gesetz selbst, die Gültigkeit einer Ordnung, auf die man sich verlassen kann. Ich lese nicht den ganzen Text und ihr werdet gleich sehen, wie er mit unserem biblischen Text zusammenhängt. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht. Ihr merkt schon die Beziehung, ich bin die Tür. Da das Tor zum Gesetz offen steht, wie immer, und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt: Wenn es dich so lockt, versuche es trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merkt ihr schon den Unterschied zu unserem Herrn? Ich bin die Tür. Hier geht es um ein Verbot. Merke aber, sagt der Türhüter, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Land nicht erwartet. Und dann wartet und wird älter und wird zu einem alten Mann, fragt alles Mögliche, bekommt aber immer wieder auch die Antwort: Du kannst jetzt noch nicht eintreten. Schließlich neigt sich sein Leben dem Ende zu und er versucht noch einmal mit dem Türhüter in Kontakt zu kommen. Und der Türhüter fragt: Was willst du denn jetzt noch wissen? Fragt der Türhüter: Du bist unersättlich. Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wieso kommt es, dass sich in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist, und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an. Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn. Ihr Lieben, kann man negativer, pessimistischer, deprimierter die Situation eines Menschen beschreiben, dessen Sehnsucht nach Orientierung, nach Angenommensein, nach zur Ruhe kommen beschrieben wird? Ich glaube kaum. Eine drastische Geschichte. Ich weiß nicht, ob heute Morgen unsere Teenies zuhören. Schaut mal in euren Lesebüchern nach. Vielleicht findet ihr diese Geschichte von Kafka in euren Büchern, sofern sie nicht wegen Sommerferien weit weg liegen, eure Bücher. Kafka vor dem Gesetz. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht können wir das Angebot unseres Herrn: Ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, die Einladung ja merken, eine Einladung ganz anders als bei Kafka, und die vielleicht auf uns wirkt, vielleicht können wir dieses Bild auch einmal umdrehen und nicht nur aus der Perspektive unseres Herrn sehen, der sich auch uns immer wieder neu anbietet, direkt ihn anzuschauen, ihn als Tür zu sehen, durch die wir ein- und ausgehen. Die Frage wäre ja jetzt, wenn wir einmal aus unserer Perspektive schauen, nicht nur aus seiner Perspektive, wenn er sagt, ich bin. Wie nehmen wir denn unseren Herrn Jesus Christus als Hirte und Tür wahr? Genauso wie er sich selber in diesen zwei ja unterschiedlichen Bildern beschreibt, so kann eigentlich ja auch unsere Wahrnehmung sein. Ich frage mich, habe ich, wenn ich an das Bild des Hirten denke, habe ich ihn vor Augen, so wie das Schaf sich an ihm orientieren muss, an ihm, dem Hirten? Gibt es diese bewusste Abhängigkeit vom Hirten? Vielleicht sogar auf Schritt und Tritt oder meistens jedenfalls. Bemühe ich mich darum? Merke ich, dass da jemand mir gut will, dass jemand mich führt, weil er der Sohn Gottes ist und dass er gute Worte für mich hat und dass ich davon lebe und dass ich davon geschützt werde? Oder ist es, Stichwort Tür, diese bequeme Selbstverständlichkeit? Eigentlich geht es mir ja mehr um den Stall. Die Tür nehme ich nicht so wahr. Eigentlich geht es mir darum, dass mein Alltag einigermaßen gut verläuft, dass ich in den richtigen Räumen ankomme, in den richtigen Gesellschaften, in den richtigen Communities. Hauptsache, das stimmt. Aber wer mir das ermöglicht, die Tür, ist vielleicht eher nebensächlich, nehme ich sie wahr? Vielleicht nur noch wie einen bedingten Reflex? Die Frage ist auch, wie nehme ich die Gemeinde wahr? Merken wir diesen Unterschied? Das sind zwei verschiedene Grade von Perspektiven. Ich weiß nicht, ob Jesus das ganz bewusst auch aus dieser Perspektive heraus so gestaltet hat, dass er das Bild des Hirten mit dem Bild von der Tür ergänzt, um deutlich zu machen, ja, so seid ihr Zuhörer, ihr könnt mehr oder weniger intensiv mich wahrnehmen. Prüft euch einmal selbst, wie ihr mich seht. Ein, ich möchte sagen, sehr kluger Gedanke. Ich glaube, spätestens jetzt merken wir dieses John F. Kennedy-Prinzip. Man könnte sagen, hat gelernt von diesem Prinzip unseres Herrn, Identifikation herzustellen, damit es glaubwürdig wird. Ich muss wieder sagen, schade, dass die Menschen, die Zuhörer, Jesus offensichtlich überwiegend falsch verstanden haben. Und schließlich, es kann natürlich auch sein, egal wo du heute Morgen zuhörst, es kann auch sein, dass du vielleicht noch gar nicht den Blick auf unseren Herrn als Hirte oder Tür gerichtet hast, sondern auf der Suche bist, wie dieser Mann vom Land in der Kafka-Parabel. Auch da darfst du dich neu orientieren und darfst auf diesen Jesus von Nazareth, auf den Gottessohn hören, der sich als Hirte und Tür wahrnimmt, und darfst den Eingang finden, der nicht nur für dich, sondern für alle offen ist, die sich für diesen Jesus entscheiden und das annehmen, was er sagt, nämlich im Bild des Hirten, der sich kümmert und der sich absetzt und ganz anders ist als die, die verführen und nur um ihrer selbst willen eine Leitungsaufgabe übernehmen. Ich bin unserem Herrn sehr dankbar für diese Doppelung, die ich erneut bei ihm feststelle. Immer wieder, glaube ich, können wir feststellen, dass unser Herr dieses Grundprinzip, Gottes Sohn und Menschensohn zu sein, bis in seine Ansprache hinein konsequent durchhält. Und es ist wunderbar, dass die Evangelisten uns das wiedergeben, sodass wir daraus lernen können und auch für uns selbst lernen können, weil unser eigenes Bild von uns selbst auch, glaube ich, davon geprägt wird. Denn wir merken bei uns selbst in unserer eigenen Biografie ja auch immer wieder, ich möchte sagen, Brüche, Unterschiedlichkeiten, auch unterschiedliche Zeiten. Und wenn unser Herr das einkalkuliert, dass wir ihn mal als Hirte, mal als Tür sehen, dann ist das ja auch wie ein Zugeständnis auch an unsere Wankelmütigkeit. Seht es auch einmal so als Angebot. Aber seht es als Angebot, das uns gilt und das uns nicht verurteilt, sondern das wir beim Wort nehmen dürfen und uns wieder neu orientieren dürfen. Am schönsten ist dieser intensive Kontakt zum Hirten. Tröstlich heute Morgen, und ich wünsche, dass es mit uns geht an diesem Tag und weiterhin. Gott befohlen, vielen Dank. Amen.